Greetings, salute and welcome, lady beings, gentle wanders and other creatures of the night. This is the Truth or Death podcast created by Lola Hamilton and Ebo, your hosts to diversify your life. It's time for insights on the creative arts scene, hacks and tools for healthier living, and hearing stories from voices around the world to share their truth stories. Are you ready to dare your truth? A new episode of the Truth or Death podcast starts now.
Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Truth or Death Podcast. Ich bin wieder in Begleitung von jemandem, der jetzt schon mehrmals hier war und mir eine Party geschmissen hat. Und heute wird es richtig tief okkult oder beziehungsweise tief spirituell. Wir tauchen in Themenfragen ein, zu allem Möglichen im Prinzip. Und ich möchte aber nochmal die Stage kurz übergeben, bevor wir so richtig eintauchen. Hallo und herzlich willkommen, Mark!
Hallo, ich bin Mark, der freundliche Hexer von nebenan aus Berlin, 22 Jahre alt. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin excited für dieses Interview.
Ja, me too, me too. Da werden bestimmt so einige Wahrheiten fallen und ich will auch gar nicht groß um den Brei herumreden. Wir tauchen mal direkt ein. Was sind deine Superhero Origins? Story zum Thema Spiritualität.
Wie es alles angefangen hat. Würde man das nie bei meiner Familie eigentlich denken, auch wenn man so meinen Background irgendwie mal so kennt, dass es eher unwahrscheinlich gewesen ist. Und trotzdem gibt es halt so diese Stories und Anekdoten, gerade bei meinen Großeltern, die da viel bewegt haben und viel mich in so eine Richtung geleitet haben. Da gab es eine Nahtoderfahrung von meinem Opa, von der er halt erzählt hat oft. Und habe auch mit meiner Oma ganz viel über UFOs und Steinkreise gesprochen. Irgendwie im Alter von 4 Jahren, ich habe das mal so zurückverfolgt, irgendwie, es muss irgendwie so mit 4 sein, so ganz strange, dass man mit seinem vierjährigen Enkel über sowas spricht, aber schön, dass sie es gemacht haben. Insofern bin ich jetzt so an diesem Punkt, dass ich mixe, ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen für das, was noch kommt, aber ganz starken Fokus gehabt auf Energiearbeit eine lange Zeit. Arbeit mit Energien, mit Eigenenergien, mit Fremdenergien und bin dann peu à peu zur Divination gekommen, also über Runen, über Tarot und dann zur hauptsächlich meine Einflüsse sind in der westlichen rituellen Magie und hermetische Lehren und genau, das ist so mein Practice Realm. Und was ich halt auch mit einfließen lasse bei meinen Coachings für Klientinnen, bei Tarot-Coachings, bei Energieheilungssessions und genau.
Ja, sehr nice. Ich liebe einfach immer noch die Geschichte, dass deine Großeltern da auch so einen Einfluss drauf hatten. Finde ich auch irgendwie geil und verweist auch mal wieder, weil es gibt ja auch so dieses Stigma mit, ja, sowas kann ein 4-jähriges Kind doch noch gar nicht verstehen oder irgendwie sowas und das auch Quatsch in meinen Augen und gibt solche und solche Kinder und solche Verständnisse, unabhängig des Alters. Mega spannend auf jeden Fall. Wir tauchen auch gleich mal in eine mehr nicht direkt politische, aber vielleicht philosophische Ecke ein, und zwar die Unterschiede zu klären zwischen den Bedeutungen Magie oder magisch, Okkult und Esoterik für dich.
Für mich, ich bin da insofern weiß ich nicht, ich glaube, da unterscheiden wir uns so ein bisschen. Ich glaube, ich bin ein sehr großer Fan von Etymologie und den eigentlich intendierten Bedeutungen von Wörtern und bin da voll so ein Geek für. Bei Esoterik finde ich es immer seltsam, wie viele Menschen das in so eine Ecke abtun, ja, das ist voll so Esoterik, Quatsch, kommt dann meist hinterher als zweites Wort. Und aber eigentlich einfach mal zu schauen, Esoterik ist ja das Gegenstück zu Exoterik, also Eso innen drin, die Welt von innen, die Innensicht und Wir leben eigentlich in einer sehr exoterischen Welt, in einer Welt, die sehr auf das Anfassbare, das Spürbare, die Welt um uns herum. Und Esoterik ist der Blick nach innen, beziehungsweise auch die Verbindung eigentlich zwischen den beiden Welten für mich. Der Glaube oder die Annahme, dass das Innere auch das Äußere beeinflusst, dass die Welt in unserem Kopf drinne ist, dass all diese Dinge uns innen begegnen und dann auch irgendwo ihre Repräsentation haben im Außen und andersherum. Insofern ist, wenn ich über Esoterik spreche, ist das ein sehr offener Begriff eigentlich für diese ganzen Verbindungen zwischen Innen und Außen und all diese, ja, eigentlich das Grundprinzip für magisches Denken, dass wir durch Änderungen im Bewusstsein auch Veränderungen im Äußeren erschaffen können. Insofern ist dann der magische Begriff oder Magie für mich, wie ich es benutze, höchst neutral. Sehr neutral. Insofern, dass Magie um uns alle irgendwie herum ist, das ist für mich ist das so eine Naturgewalt eigentlich. Hat für mich viel mit Balance zu tun, viel mit dem inneren Gleichgewicht, was losgelöst ist von jeglichen menschlichen Moralvorstellungen oder Gerechtigkeit, sondern einfach sehr. Ja, gewaltig einfach, diese Prinzipien, die uns alle umgeben, dass etwas passiert oder dass etwas nicht passiert. Und magisch ist insofern auch die Nutzung dieser Gegebenheiten, dieser Prinzipien, dass man sich da auf sich selbst besinnt, auf die eigenen Fähigkeiten und auch auf den Platz irgendwie, den man einnimmt, im Universum, in den Unendlichkeiten. Da eine Möglichkeit hat, nicht tatenlos rumzusitzen und zu denken, oh Gott, ich bin ein Opfer von all diesem schlimmen, furchtbaren um mich herum,
Ja, man
sondern
kann.
dass ich, ja, sondern dass ich auch was machen kann, dass ich auch aktiv werden kann und Dinge verändern kann, Symbole manipulieren kann, um Änderungen im Denken auch in der herzustellen, die dann durch das esoterische Weltbild dann wieder einen Einfluss darauf haben, wie wir die Welt, die tatsächliche physische Welt wahrnehmen und wie die sich uns präsentiert. Was war das Dritte?
Okkult.
Okkult, okkult. Okkult heißt ja versteckt, nicht direkt sichtbar. Insofern habe ich da auch viele Assoziationen mit dem Dunklen, mit dem Düsteren, das, was nicht direkt gezeigt wird. Und für mich ist Okkult von den drei Begriffen schon das am vermenschlichsten eigentlich. Also das, was eine direkte, also für mich ist Okkult das, was passiert, wenn sich Menschen kulturell auseinandersetzen mit magischem, mit esoterischem. Also da ist für mich magisch viel naturbelassener, viel natürlicher an und für sich einfach da Menschen und Esoterik auch, wo man dann sagen müsste, da ist dann natürlich der psychologische Aspekt natürlich immer mit drin, da braucht man schon irgendwie Menschen, aber Okkult ist dann tatsächlich die Praxis, dass man sagt, man nutzt diese Prinzipien, diese Gegebenheiten, diese Welt, wie sie uns scheint und entwirft Systeme und Techniken, die damit umgehen können, um halt magischen Einfluss zu haben. Also für mich ist Okkult das Erste, was mir in den Kopf kommt, sind die ganzen Grimoires, die ganzen Zauberbücher, die ganzen okkulten Manuskripte aus der Renaissancezeit, wo du dann summon your own demon.
Ja.
Genau, ich muss es gerade daran denken, dieses Meme, wo Aleister Crowley drauf ist
Weiß genau, welches du meinst.
ich glaube, ja, wo im Hintergrund diese ganzen Sigillen sind von den ganzen Dämonen und dann ist Guaisha, also so wie dieses Zauberbuch heißt mit den Dämonen beschwören, Guaisha geschrieben, aber in der Schriftart von Pokémon. I gotta catch them all.
Ja.
Und ja, das ist, ja, also für mich ist Okkult dieses, da spielt auch ganz viel Historisches mit rein, dadurch, dass es halt eine geheime Praxis ist, dadurch, dass es was ist, was ja sehr, ja, vor anderen Blicken geschützt wird, also halt versteckt und im dunklen Kämmerlein passiert ist. Und genau, dass das natürlich dann auch sehr historisch geprägt ist, halt mit Verfolgung, mit Tabu, mit Stigma besetzt ist. Und aber im Grunde genommen eigentlich den menschlichen Zugang zu diesen recht natürlichen und von sich aus entstehenden Prinzipien so kommt, also mit Esoterik und Magie als Konstanten.
Absolut. Ja, super spannend, einfach auch mal die verschiedenen Perspektiven zu hören. Mega. Wenn du auf einer gestrandeten Insel wärst, welches Buch wäre deins, was du mit hättest? Oder zwei
Ja,
oder drei?
oder zwei oder drei, ja, einer. Ich habe überlegt, ich hab gedacht, auf so einer Insel gestrandet zu sein, auf so einer einsamen Insel, da hat man natürlich viel Zeit. Insofern dachte ich, wäre es ganz cool, verschiedenes Material mitzunehmen. Ich habe das jetzt mal allgemein gehalten, weil es da so viel gibt, aber zum Thema Holy Guardian Angel. Also für alle, die das Konzept nicht kennen, die Idee in der westlichen Mysterientradition, dass jeder Mensch einen, ja, Schutzengel hört sich so fluffy an irgendwie, aber so heißt es halt irgendwie, der heilige Schutzengel hat und diese Wesenheit dafür verantwortlich ist, dein Schicksal zu lenken. Es gibt Leute, die sagen, dass der persönliche Schutzengel, dass das quasi das Äquivalent ist für Gott. Und dass das für jeden persönlich eine andere Wesenheit ist, die speziell für dich zuständig ist und die so ein bisschen lenkt, in welche Richtungen du dein Schicksal erfüllst, in welche Richtungen du dein wertvoll bist in dieser Inkarnation, auf dieser Welt und was du halt so machst. Und das wird so als heiligen Gral angesehen, Knowledge and Conversation, also das Wissen um und die Unterhaltung mit deinem heiligen Schutzengel zu haben, diesem göttlichen inneren Teil von dir, dieser Stimme, die dich irgendwie leitet und genau zu wissen, was du zu tun hast. Und dadurch, dass das so in dir drinne ist, dann auch du dazu kommst, dass diese Sachen halt auch sehr leicht und wie von alleine fast schon funktionieren, weil du nicht gegen irgendwelche inneren Pläne irgendwie anarbeitest oder gegenarbeitest, sondern weil du sehr in Touch mit dir selber bist, mit dem ursprünglichsten von dir selber. Insofern, das wäre, glaube ich, ganz interessant. Also da gibt es so ein paar Bücher. Holy Daemon ist ein so ein Buch von Frederik Acher. Der dazu geschrieben hat und das wäre, glaube ich, so ein Buch da. I have it on the shelf und auch schon ein paar Mal reingeschaut, aber ich glaube, das wäre so ein Buch, da kann man wirklich durcharbeiten, weil es halt auch ein sehr intensives Ritual ist mit sehr intensiven Erfahrungen und da so reinzuführen, wäre, glaube ich, ganz, ganz passend für so eine einsame Insel.
Ja, es klingt mega spannend auf jeden Fall. Du hast mich gerade direkt von der Buchidee inspiriert. Ich hoffe, sie bleibt noch bis Ende des Interviews. Ich und meine vielen Ideen und meine Bücher.
Wenn ich sage sie jetzt schnell, wenn du keine Angst hast, dass sie dir weggeklaut wird, dann haben wir sie gesaved.
Ja, dann haben wir sie gesaved, stimmt. Ja, ich habe gerade so überlegt, dass es voll spannend wäre, in so einem Konzept eine Geschichte zu erzählen, wo es nicht um Schutzengel geht, sondern Dämonen, die über uns wachen. Also, dass
Ja.
jeder seinen eigenen Dämon hat. Natürlich drehe ich alles wieder auf die Dunkelheit.
Aber ich sag mal, das ist es, diesen heiligen Schutzengel geht, heißt ja Holy Daemon. Und kommt eigentlich aus dem Prinzip vom in der Antike in Griechenland gab es dieses Konzept und wurde auch halt als Dämon bezeichnet. Insofern ist es gar nicht so abwegig.
Ja.
Insofern passt es, glaube ich, ganz gut. Und das war, glaube ich, ja, dann irgendwann wurde dieses Konzept vom Dämon irgendwie negativ besetzt. Aber im Grunde genommen ist es auch. Ich weiß auch, ja, die Bezeichnung mit Engel ist, glaube ich, auch sehr irre.
Ja, spannendes Konzept oder Buch auf jeden Fall. Ich werde es mir auch vormerken. Was ist denn dein Lieblings- esoterisches Buch? Oder Lieblinge?
Mein lieblingsesoterisches Buch, ja. Ich habe es mal mitgebracht.
Echt.
Und zwar ist das dieser dicke Schinken.
Oh, krass.
Das ist The Knowledge Trilogy von Josephine McCarthy. Man sieht vielleicht so einen kleinen Anblick, wo ich bin. Und auch, das ist auch bloß quasi einmal gelesen und mal durch, so ein bisschen bis zu dem Punkt. Es ist eine Sammlung, die wirklich geht von, also in drei Teilen, von Foundations zum Initiierten und zum Adepten. Insofern die ganze magische Laufbahn runtergebrochen in ein Curriculum, in ein System, um in diese Richtung sich zu entwickeln und halt sich die Grundlagen anzueignen und dann halt langsam auf der spirituellen Leiter. Aber es ist sehr empowering und sehr bei sich gehalten, sehr, also wirklich halt für den Einzelpraktizierenden geschrieben und ist dann auch die Grundlage geworden für den Quareia-Kurs von Josephine McCarthy. Sehr zu empfehlen, komplett kostenlos online einzusehen und zu machen. Hunderte von E-Books, alle aufgestaffelt in Lektionen und in Module. Und es ist, ich glaube, sie hat 2 Jahre dran geschrieben und es ist super ausgearbeitet und wirklich kein Bullshit dabei. Also frei von Ideologie, frei von konkreten Traditionen. Also es ist nicht irgendwie eine Ausbildung in Enochian oder in Witchcraft, sondern wirklich total aufs Mindeste runtergestrippt eigentlich, was man lernen kann und was man irgendwie kennen sollte, um dann je nach Geschmack irgendwann dann mal eine bestimmte Tradition halt draufzupacken auf diese Fähigkeiten. Es ist wirklich Bootcamp. Also es ist und sehr zu empfehlen für jeden, der da Interesse hat. Und das ist quasi die Magical Knowledge Trilogy, durch das man wahrscheinlich auch dekadenlang durcharbeiten kann. Ja.
Ja, klingt auf jeden Fall geil. Kommt auch direkt auf meine To-Be-Read-List, die irgendwie nie aufhört.
So muss es sein.
Man kennt's. Eine Buchreihe haben wir noch. Welches Buch hat dein Leben am meisten verändert? Oder hat dein Leben verändert?
Ja, das nennt sich, ich muss kurz gucken, nicht, dass ich was falsch erzähle. Man sollte wissen, man sollte denken, dass das lebensverändernde Buch, dass ich das komplette im Kopf habe. Aber ich muss nur noch mal sicher gehen. Okay, das ist der Psychic Vampire Codex von Michel Belanger oder Belanger? Ich glaube, ich sage einfach, weil Französisch toller ist. Michel Belanger. Psychic Vampire Codex. Das ist tatsächlich ein Buch, von dem ich erst dachte, dass es Fiction ist. In einer sehr frühen Zeit, in der ich noch so ein bisschen eher ängstlicher war. Auch so von den Stories aus unserer Familie, weil es immer irgendwas ist, was außerhalb von dir passiert ist. Dir passiert eine Nahtoderfahrung, das prasselt so auf dich ein, auf einmal kommt das und du hast keine Kontrolle drunter. Insofern habe ich mich eine lange Zeit so sehr so in dieses, ins Fiktionale, zu Harry Potter, wo jeder seinen Zauberstab hat und alles ist gut. wenn du nicht gerade in Hogwarts bist, so der sicherste Ort der Welt, oder so, ja. aber wo halt die Magie an und für sich irgendwie sehr contained ist und sehr auswendig und dann geht das. Darum habe ich mich so sehr in so dieses Fiktionale eine lange Zeit gerettet und um mich da halt auszuleben. Und dann bin ich auf dieses Buch gestoßen, Psychic Vampire Codex. Es war auch gerade so um die Zeit so Twilight war so voll in. Alle wollten Vampire sein und alles sowas, ja. Und psychische, energetische Vampire und diesen Lebensweg, diese Tradition, dass du quasi, dass du mit der Energie von anderen Menschen dich ernährst irgendwie, ja, also sehr krass irgendwie, diese Idee, das dann so umzusetzen und sehr zu verfolgen, aber auch krass, dass es da halt irgendwie diesen Kodex für gibt, weißt du, so dieses Regelwerk, weil, also von wem ernähren wir uns und von wem nicht und wann und wie sollten wir das machen und ist das ethisch und ist das moralisch vertretbar und sowas alles, war der erste Teil und ich dachte mir so, what? Kommt dann einfach so Vampirismus in echt, ja, so. Und der zweite Teil ist aber halt komplett ein Handbuch zum Thema Energiearbeit. Und immer noch sehr, sehr zu empfehlen. Es ist schon ein bisschen älter, aber es ist immer noch sehr zu empfehlen. Es ist wirklich von der Pike an, also wirklich die ganzen Grundlagen zu Energiearbeit und wie man mit Eigenenergie, mit Fremdenergien aber arbeiten kann, mit Schilden, mit Filtern, mit Bannkreisen, mit ganze Protokolle für Energieheilung und alles komplett. Also es ist, ich würde fast sagen, ich würde fast sagen, erschöpflich behandelt das Thema.
Klingt mega, also das werde ich mir auf jeden Fall auf meine Buchliste setzen, weil, also das, kurzer Anstoß dazu, ich bin grundsätzlich auch so ein Mensch, auch wenn ich es selber nicht praktiziere, ich bin unglaublich oft daran interessiert, einfach mir andere Konzepte anzugucken und zu sehen, was Leute vor uns geschrieben haben, wo es herkommt. Das ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich bin halt sehr wissbegierig, was das angeht, und ich finde es halt, ja, in meinen Augen ist es sogar fördernd, weil du so auch immer wieder gut testen kannst, auf welchem Stand du bist. Hatte ich eine Zeit lang extrem, dass ich wirklich gefühlt jedes Buch gelesen habe und es war immer so dieses, das weiß ich ja schon. Aber gleichzeitig ist es trotzdem halt auch eine super, also ein super Check-in für dich, halt zu sehen, ob du irgendwo noch was dazulernen musst, wie gefestigt du selbst in deiner Craft halt auch einfach bist. Ja, was ist denn deine Knowledge Gap, also dein Wissen? Wo fehlt es dir denn im esoterischen oder magischen, okkulten Bereich an Wissen?
Ja, tatsächlich, also ich habe für mich ausgemacht, dass es beim Thema Satanismus hängt. Nicht unbedingt, weil ich es praktizieren möchte. Das wäre blöd, wenn man es praktizieren möchte und das nicht, und nichts davon weiß. Das wäre ungünstig. Aber weil ich einfach mich oft in der Position wiederfinde, dass ich da gerne mehr darüber erzählen müsste in Sachen Aufklärung, weil ich halt oft in Situationen komme, dass Leute sehr von Hollywood informierte Sichtweisen haben zu dem Thema und das dann irgendwie bei mir abwälzen, weil sie halt irgendwie ein Pentagramm sehen oder irgendwie und sagen, bist du nicht Satanist? Oder was machst du da eigentlich? Und ja, genau. Ich sag mal, man kann es den Leuten auch nicht wirklich verübeln, weil ich sag mal, wenn du davon nicht keine Ahnung hast und dein einziger Kontaktpunkt ist halt irgendein Horrorfilm, wo es halt so dargestellt wird, ja, blöd gelaufen. So, insofern, das ist so ein bisschen, also ein bisschen was habe ich mir angehäuft an aufklärerischem. Aber das ist auch so ein Thema, wo ich immer hellhörig bin und immer gerne mehr zu erfahre, um mir halt so viel wie möglich zu behalten und zu merken und auch zu wissen, in welche Richtung ich Leute schicken kann und zu sagen, da lest euch das mal durch oder schaut euch das mal an zu dem Thema. Insofern Satanismus beziehungsweise satanische Kirche. Und das zweite ist tatsächlich Thelema, also die Religion von Aleister Crowley, obwohl es ja eine große Diskussion darum gibt, ob man Thelema von Crowley abspalten sollte, müsste, kann. Ja, einfach weil ich glaube, dass es einfach eine sehr große Anhängerschaft gibt, weil ich glaube, dass die Idee immer sehr sehr, sehr modern ist, vor allem für die Zeit, in der es entstanden ist. Ich glaube, in den 30ern irgendwie. Genau, also mit dem Grundsatz, der wahre Wille und tu, was du willst, also dein wahrer Wille, was ja auch wieder in Verbindung steht mit deinem eigentlichen Purpose, mit dem eigentlichen, was du tun solltest, warum du hier bist. Tu, was du willst, ist das Gesetz. Und Liebe ist das Gesetz und Liebe unter Willen. Also wirklich sehr, Ja, es hört sich sehr hippie an, aber ohne hippie zu sein. Und das finde ich ganz gut. Und ja, da hab ich auch noch durchaus Defizite in dem, was ich da gerne zu wissen würde. Aber man kommt halt zu nicht so viel, wie man gerne würde. Also wie du gesagt hast, mit der riesigen Booklist, wo man sagt, das muss ich alles nochmal lesen. Das war geil. Und dann irgendwas bleibt immer auf der Strecke liegen, ja.
Ja, das kenne ich so gut. Also obwohl ich halt schon lange praktiziere oder in dem Bereich unterwegs bin, ich kenne natürlich auch noch nicht alles. Und ich bin super daran interessiert, vor allem auch in anderen Kulturen vor Ort mir dann Sachen anzusehen, zu hören, anzuschauen, mit den Leuten zu sprechen auch. Das ist sowieso mal mein Get-Go. Wenn du irgendwo ins Ausland gehst, rede mit den Einheimischen. Also es gibt keine bessere Quelle einfach als die Leute, die dort leben. Um bestimmte Erfahrungen einfach zu machen oder halt auch Orte, Läden, Bereiche zu finden, wo du vielleicht, ich sag mal, nicht nach touristischem Plan hingehen würdest, um dich dann einfach zu informieren. Ja, willkommen, ich bin sehr gespannt zum nächsten Thema. Was ist denn dein Esoteric Pet
Ja,
Peeve?
also was mich immer so ein bisschen aufregt in der esoterischen Szene ist, das ist auch so in Wellen, wie das so relevant ist, und zwar Ästhetik-Shaming. Also Leuten sagen, Ästhetik ist nicht wichtig, Ästhetik ist bloß fluff und ist überbewertet oder Ästhetik oder okkulte Ästhetik hat nichts mit der Effektivität zu tun. Oder Leute, die dann sagen, nee, die und die Leute können ja gar nicht fundiertes esoterisches oder magisches Wissen haben, weil die sehen halt so klischeehaft auch danach aus. Die kleiden sich halt so, wie man es irgendwie erwarten würde. Und ein wahrer Magier, den erkennst du nicht, der zieht sich ganz normal an und alles. Und wenn der schon ankommt mit Behängse, mit Pentagramm und Ringen und irgendwie so und schon so aussieht, dann ist das bloß Augenwischerei und dann kann das ja gar nicht sein und dann ist das nichts Fundiertes. Und das finde ich so Quatsch. Also ich sag mal, natürlich brauche ich nicht groß sagen, dass die Ästhetik an und für sich jetzt nichts damit zu tun hat. Also ich sag mal, jemand, der aussieht wie normaler Mensch, also irgendwie, also ganz normal mit Streetwear rumläuft, kann natürlich sehr fundiertes magisches Wissen haben, aber nur weil sich jemand halt mit dieser Ästhetik verbunden fühlt und dieses Leben halt lebt, was, glaube ich, ganz viel auch damit zu tun hat, sich nicht irgendwie einschränken zu lassen von irgendwelchen Konventionen. Weil ich sag mal, die ganzen Gurus, die rumlaufen in Jeans und Kurzarmhemd, ist das eine Choice oder ist das, weil sie sagen, ich will nicht irgendwie groß auffallen oder so, ne? Insofern ist das auch nochmal eine Frage. Und ich glaube, dass die Ästhetik, also was Kleidung angeht, was irgendwie Altargestaltung auch angeht, dass das viel auch mit uns macht, weil wir halt ästhetische Wesen sind. Also nicht jeder und nicht alle, aber dass das auch durchaus einen Einfluss darauf hat, wie wir unserer Praxis begegnen. Und wenn ich sage, dass dieses Ritual für mich natürlich kraftvoller ist, wenn ich mit diesen Ästhetik, mit diesen Symbolen arbeite und ich hab's nun mal halt gerne dunkel und ein paar Kerzen und die Musik dazu zu spielen zum Beispiel, dann macht das ja was mit mir psychologisch und hat einen ganz anderen Einfluss auf mein Unbewusstes und ist insofern schon effektiver für mich. Ja. Ich glaube, dass das so ein Trend ist, dass dann gesagt wird, nee, das kann da nicht sein. Wir brauchen, alles muss minimal sein und gerade in der östlichen Tradition ist das sehr verbreitet, wo ja viele Leute sich eher hingezogen fühlen zu halt viel viel Yoga, viel Zen, Kundalini. Das muss alles ein weißer Raum sein, eine Yogamatte und ein Räucherstäbchen und das war's. Und bloß nicht zu viel und das ist alles bloß zu viel und du darfst dich nicht überladen und es muss ganz, ganz klinisch sein und so. Und ich glaube, das ist toll, wenn es für Leute funktioniert, aber für mich zum Beispiel ist es ein bisschen zu langweilig und so ein bisschen mehr macht, glaube ich, dann also das hat auch eine Wirkung auf uns. Und insofern ist es, denke ich, schon sinnvoll, damit zu arbeiten, und auch zu herauszufinden, was einem gefällt. Also, und wenn das zum Beispiel Cosmic Horror ist im Bereich Chaos Magie zum Beispiel, wenn man sagt, ich stehe total auf H.P. Lovecraft und Cthulhu und dadurch, dass ich da einen Zugang zu habe, benutze ich das jetzt, ja, weil das so ein, weil das so eine Wirkung auf mich hat, weil das so, so diese, dieses, dieses, diese, diese kosmische Größe ist, dieser Gott, ja, und dazu habe ich viel mehr einen Zugang als zu, weiß ich nicht, zu sumerischen Gottheiten zum Beispiel, ja, dann hat das auch was mit Ästhetik zu tun und mit eigenen Präferenzen und deswegen funktioniert es oft besser oder auch nicht, je nachdem, was man halt benutzt. Insofern, ja, das ist so ein Ding, wo ich sehr passionate bin, dass man Ästhetik nicht zu sehr hinten überfallen lassen sollte, weil es schon einen Einfluss hat, denke ich.
Ja, absolut. Und was halt einfach wichtig ist, grundsätzlich dieses, also diese Schwarte, die darüber kommt, ist ja halt dieses ganze Stigma mit, es muss so aussehen, es hat so auszusehen. Und das ist halt Bullshit, weil Magie, Esoterik, Okkult, wie auch immer, unter welchen Begriffen man es auch zuordnen möchte, ist genauso bunt wie das Leben. Punkt. So, und die einen, also ich bin auch so, als ich meinen Runen-Workshop hatte, ich habe mich richtig aufgebrezelt, weil ich das einfach gefühlt habe an dem Tag. So. Und warum sollte ich dann irgendwie nur in Jogging? Also ich habe auch beides schon gemacht. Ich bin halt auch die Person, manchmal bin ich so, ich glaube, heute möchte ich die Leute erschrecken, indem ich so richtig normal wirke und dann so richtig den deepen Shit raushaue. Also das ist auch immer natürlich mit meiner Stimmung verbunden. Aber was du auch sagst, so mit, in Anführungszeichen, die Klischeebilder dürfen sich nicht im Außen zeigen. Also es sind dann ja eher die Stereotypen, die umso mehr gebrochen werden dadurch in meinen Augen. Und es ist absolut okay, weiß ich nicht, im Prinzip ja auch dadurch abzufeiern, weißt du, vielleicht kaufst du dann irgendwie ein extra Accessoire oder irgendeinen Anzug oder was auch immer es ist, was du trägst und es darf auch alles getragen werden. Das hat halt einfach seinen netten Beiklang zu dem und ist absolut in Ordnung. Und weiß ich nicht genau, also ich finde es immer super spannend, wenn du auch sowas erzählst oder beziehungsweise wenn ich solche Erfahrungsberichte höre, weil ich habe solche Leute halt nicht, also ich sag mal nicht in meinem Zirkel, in meinem direkten Zirkel, so dieses Denken halt. Aber natürlich passiert es im Außen auch oft genug, dass Leute halt extrem judgend sind und in diesem Denken halt verfangen sind. Und ja, das ist halt irgendwie nicht mehr nötig, so was
Voll.
da angeht. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Dein Lieblingsmoment oder deine lieblingsesoterische, ja, dein liebster esoterischer Moment, Experience, was du so erlebt hast an Erfahrung?
Ich würde es gerne auf ein, auf eine Situation beziehen, die ich sehr schön fand in einem, in einem Tarot-Coaching mit einer Klientin. Beziehungsweise ich habe zwei Momente, aber der eine war bei einem Ritual nach der eigentlichen Tarot-Lesung, das ich immer gerne mache, was unterschiedliche Namen hat, aber teilweise nenne ich es einfach einen Ratschlag der 22 Weisen. Dass man einfach den Leuten die Möglichkeit gibt, eine der Tarotkarten näher kennenzulernen und eine Botschaft von der zu erhalten. Und ich habe also der Klientin die Möglichkeit gegeben, durch die durch die Trümpfe, durch die Major Arcana Karten einmal durchzugehen und sie hat sich halt eine rausgesucht. In dem Fall war es die Hohepriesterin und sie hat halt einfach nur mit dieser Karte da gesessen und sie angeschaut und in sie reingespürt und geschaut, wie sie darauf reagiert, welche Botschaften ihr kommen, welche Emotionen aufkommen und was sie sich selber als Hohepriesterin sich selber dann sagen würde. Und das war so ein starker Moment, so ein starker emotionaler Moment, wo wirklich die Dämme gebrochen wurden. Sowohl gedanklich, mental als auch tatsächlich physisch mit Tränen, dass wirklich so Wahrheiten rauskamen in diesem Rahmen, die vielleicht sonst Jahre gebraucht hätten, irgendwie, um die irgendwie dann am Ende rückblickend so zusammenzufassen. Und was einfach in diesem kurzen Moment einfach passieren kann, wenn wir uns mit dieser starken Symbolik konfrontieren. Also sowas sehr Grundlegendes, aber total Transformatives, wie du bist gut, so wie du bist. Solche Sachen. Was total trivial klingt, wenn wir das jetzt so sagen, aber in diesem Moment und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe als Coaches, solche Situationen zu schaffen und zu engineeren, da so eine Atmosphäre hinzukriegen, so ein Space einfach zu schaffen, in dem solche scheinbar trivialen und klischeehaften Sätze wirklich tief reingehen und wirklich ihre Wirkung entfalten und tatsächlich ankommen. Und man die wirklich wahrnimmt, als dass sie sind. Und das ist sehr, sehr, sehr tief uns berührt. Also dieses, du bist so gut, wie du bist. Ja, das ist, wenn man damit sich selber konfrontiert und gerade wenn man Programme hat, die dagegen gearbeitet haben, und eigentlich diese Absurdheit, dass dieses kleine bunte Bildchen einem das jetzt sagt, da kommt viel hoch, da entsteht ganz viel und ich glaube, das ist, von der Energie her totale Ausschüttung einfach auf einmal. Genau, das war so ein sehr, sehr starker transformativer Moment und seitdem ist das Ritual auch nicht mehr wegzudenken aus meinen Sessions und ist immer ein Bestandteil davon. Das zweite war tatsächlich, das war das erste Mal, als mir während einer Lesung ein Song in den Kopf gekommen ist. Ich den dann live gesungen habe für diese Person, weil mir der so im Kopf war und der auch irgendwie gepasst hat von den Lyrics. Das war aus dem Musical The Great Comet. Natasha Pierre and The Great Comet of 1812? I don't know. 1812, glaube ich. Genau, und das war auch. Ja, wir haben beide geheult. Also wirklich.
Emotional.
Ja, also ich glaube, ich habe es ganz gut gesungen. Insofern nicht vor Schmerzen in den Ohren. Es hat wirklich super gepasst und es war auch sehr unapologetic, die Art und Weise, wie das rüberkam und wie das getroffen hat. Also genauso wie das Tarot ja auch ist. Das Tarot ist auch immer sehr direkt und sehr so, Bitch, I tell you what's wrong. Das ist
Ja,
so, no kidding, come on. Ich sag dir jetzt, was Sache ist und hör auf, dich hinter deinem Bullshit zu verstecken, so, ja. Und dieser Song, der kam mir auch so in den Kopf und das war an dem Moment genau das Richtige. So, das war so, Auntie Susie tells you how it is.
Ja.
Das ist so. Ja, das war auch nicht unbedingt was sehr, sehr, es war noch nicht mal was Zuversichtliches, wirklich. Es war wirklich sehr, so ist es jetzt, ja. Und sich dem wirklich zu stellen. Und das war ja wahrscheinlich auch eine Art und Weise, wie ich so sonst nicht geschafft hätte, wenn dieser Song nicht gekommen wäre. Ja, das sind so zwei Momente, die ich immer gerne für mich rauspicke und an die ich auch immer gerne nochmal denke, um sich nochmal klarzumachen, wie zum einen, welche Verantwortung wir haben in solchen Coaching-Situationen, womit uns die Leute eigentlich auch vertrauen, und aber auch welche Möglichkeiten und welches Potenzial dahinter steht, da Veränderungen zu bewirken.
Boah, du triffst das so auf den Kopf einfach. Und ich wollte da noch mal kurz drauf eingehen, bevor wir weitermachen in unserem Programm. Es ist wirklich das, also die richtigen Coaches, Mentoren, Trainer, wie auch immer ihr sie nennen wollt oder wie wir uns bezeichnen, das ist literally, warum wir hier sind. Und das sind auch die besten Coaches. Also ich bin ja auch jemand, der immer sagt, du bist bei mir auf Augenhöhe, du bist bei mir als Augenhöhe auf Mensch. Ich bin dein Mentor, ich bin dein Coach, ich leite dich an, ich leite dich weiter, ich mache aus dir die, wenn ich sage beste Version, heißt es das nicht, dass du falsch bist, sondern ich erinnere dich nur daran, an das, was eh schon da war. Und bin quasi dein Spiegel. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch ein echt Also in meinen Augen brauchen wir wahrscheinlich noch 20, 30 Jahre, bis wir zu einem gesunden, diversen Standard kommen, wo das auch der verbreitetste Standard ist, wo man wirklich sagt, das ist, was Coaches wirklich machen und tun und hier sind, um zu helfen. Denn es gibt leider noch viel zu viele Menschen, die das absolut ausnutzen und nicht deswegen in der Szene unterwegs sind. Aber genau das ist das, warum Menschen wie Marc und ich hier sind. Und es ist auch so powerful, dann diese Emotionen selbst zu spüren, weil ich bin da genauso, also es gibt ja Menschen, die setzen so diese Barriere so als Coach direkt so von wegen so, ich bin hier, du bist da, das kriegst du bei mir absolut nicht. Also das ist wirklich diese Transformation, diese Tiefe, diese Nähe, dieses, ob man jetzt gemeinsam lacht, weint, schreit, den Schmerz fühlt, was auch immer das ist, das ist das Nahe, das die Realität, die ich auch immer mit in meine Räume nehme. Und manchmal ist es dann auch so spannend, irgendwie zu sehen, dass selbst wenn wir gerade irgendwie in Anführungszeichen kein Thema haben, was dann für uns auch hochkommt. Und ja, danke für das Teilen dieser transformierenden Momente. Jetzt geht's los. Unpopular Opinions. Ich bin sehr gespannt, deine unpopular Opinions zu hören.
Ja,
Ja.
es gibt ja so einige Meinungen, die, ja, da macht man sich nicht unbedingt beliebt mit und wahrscheinlich eher feiner, aber manchmal ist es das auch wert. Oft ist es das wert, tatsächlich. Insofern, meine Meinung, meine unpopuläre Meinung in dem Sinne ist zum Thema Seelenverwandtschaft, Seelenpartner. Und Twin Flames, Zwillingsflammen, sagt man das im Deutschen überhaupt? Ich weiß es gar
Ich
nicht.
glaube, ja, es ist wirklich
Ja,
bekannt.
bestimmt. Es ist alles eingedeutscht, auch nochmal, nur um sicher zu gehen, um den Markt noch zu erweitern. Ich finde, Soulmates, Seelenpartnerschaft, Seelenverwandtschaft ist oft toxischer, als dass es irgendwas bringt. Es ist super, ein super einschränkendes Konzept, diese Idee, dass es, das kommt natürlich dann auch auf die Auslegung an, aber wirklich diese Idee, es gibt eine oder zwei Leute, die dich wirklich erfüllen können auf dieser Erde und die wirklich perfekt für dich sind. Und wenn du die erstmal getroffen hast, dann kannst du abschließen, dann hast du es geschafft, dann läuft das. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch mit den Zwillingsflammen gibt es auch Leute, die das sehr bewusst dann in die andere Richtung umkehren und sagen, wenn du diese Person triffst, dann musst du dich richtig mal abreiben, erstmal an die total doll gemeinsam. Also zum einen dieses sehr furchtbar harmonische und da müsst ihr gar nichts machen und das funktioniert einfach von alleine und das flutscht einfach, wenn ihr euch kennt. Das andere ist dann auch so, ja, ihr seid ja Zwillingsflammen, ihr seid füreinander bestimmt. Und auch wenn das jetzt gerade ganz, ganz schlimm ist und eine abusive oder eine toxische Beziehung ist, das ist wert, da durchzuhalten, weil es ganz, 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 ganz schlimm ist und ihr müsst da auch durchgehen. Und ihr müsst es geschehen lassen. Und das finde ich, ist beides ganz extrem, ganz extreme Polaritäten, die ich. Ja, die sehr einschränkend sind und Verantwortung auch abgeben. Einmal Eigenverantwortung abgeben, aber sie auch, also ja, von anderen Menschen auch wieder runternehmen, sodass wir damit nichts zu tun haben. Wir sind in dieser Beziehung und die Götter haben beschlossen, dass die so ist und so sein soll. Und ja, insofern finde ich das ganz, ganz schlimm, wenn Leute sagen, oder auch die Frage kommt, dann weiß ich auch schon, wenn irgendjemand sagt, ja, Marc, können wir Kartenlegen machen und ich würde gerne eine Session bei dir machen, ich will meinen Seelenpartner finden, bin ich gleich schon.
Du magst so instantly irgendwo im Hintergrund hörst du Sirenen, volles Geheul, es ist wieder soweit.
Bitte denk ganz genau darüber nach, welche weiteren Fragen du stellen möchtest in deiner Session. Die Qualität deiner weiteren Fragen hängt davon ab, ob wir zusammenarbeiten. Also wirklich. Ja, insofern bin ich da etwas intolerant, obwohl ich auch sagen muss, ich sag mal, wenn jemand noch an diesem Punkt ist und ich merke, dass das eher so ein Slang ist, dann bin ich auch more than happy, da meine Ansicht zu teilen und hoffentlich in eine produktivere Richtung zu führen und den Leuten zu sagen, guck mal, es gibt so viele Menschen, mit denen ihr ganz unterschiedliche Erfahrungen machen könnt in romantischen Beziehungen. Und alle diese Erfahrungen haben auch einen Wert, der euch weiterbringt. Und manchmal passt es halt auch nicht und man muss halt auch immer dran arbeiten. Also es ist kein Stillstand. Und auch wenn du anfängst, deinen Seelenpartner zu manifestieren, ist es eher schlecht, wenn du auf der Couch weiter rumsitzt und hoffst, dass der Pizzabote, der einzige Kontakt, den du hast, dass das dann irgendwann dein Seelenpartner ist, wenn du nicht rausgehst und Leute triffst irgendwie. Insofern, ja, bin ich da sehr dafür, den Leuten manchmal ein bisschen mit der Realitätsschippe über den Kopf zu hauen und dann wieder aufzuhelfen und zu sagen, komm, wir gehen mal, hier ist dein Päckchen Verantwortung und das musst du übernehmen und das darfst du aber auch übernehmen, weil es uns ja wieder dann in die Richtung bringt, wo wir die Realität erschaffen können, die wir wollen und die wir auch verdienen, denke ich, für unser Leben und da aktiv ranzugehen.
Ich hole die Leser und die Zuhörer einmal kurz ab, um die Konzepte nochmal zu erklären. Also Soulmate hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Twin Flame, mir ist nämlich gerade eingefallen, im Deutschen heißt es Dualseele.
Ah, Dualseele, natürlich.
Und als ich vor 2 Jahren angefangen habe, mein Studium fortzusetzen oder beziehungsweise in die spirituellen Studien eingestiegen bin, bin ich auch relativ zügig auf beide Themen gekommen. Und da kann ich auch gleich mal quasi den Green Flag schwenken. Also grundsätzlich das ganze Thema Soulmate. Es gibt ein paar gute Artikel und Sachen, die das breit auffächern, die halt weg von diesem starren, das ist die eine Person kommt. Ich glaube, in den Lehren, so wie sie eigentlich vernünftig beigebracht werden, gibt es irgendwie 12 Arten von Soulmates oder so. Also das ist das, was ich so mir angelernt habe. Und das ist auch das, was absolut Sinn macht und im Prinzip das, was Marc angedeutet hat, es ist nicht diese eine Soulmate-Konzept, sondern dass wir eben verschiedene Seelen, Partner auch unseren Weg haben und nicht immer unter anderem romantisch, sondern dass manche eben auch bewusst Lehrer für uns sein können, bewusst Freundschaften, auch in Freundschaften kann man diese Nähe, diese Verbundenheit spüren. Und das Dual-Seelen-Konzept ist insofern dieses Konzept, und ich habe die Erfahrung gemacht, aber auf die gesunde Art und Weise, denn das ist etwas, was ich einmal erzählen möchte. Es gibt dieses Dual-Seelen-Konzept, was Marc schon erwähnt hat, wo es sehr schnell in dieses abusive, toxic-Zeug reingeht, wo dann auch irgendwie und das grundsätzlich jede spirituelle Praxis oder woran du auch glaubst, heißt nicht, dass wir irgendwie Abuse auf irgendeine Art und Weise justifizieren können. Also keine, nur weil in deinem Astrochart irgendwas steht und es dann heißt, ja, ach, deswegen wurdest du gemobbt, Bullshit. Jeder Coach, der dir sowas an die Hand gibt, raus aus dem Fenster. Da kenne ich auch, also da, das ist meine klare Boundary, da bin ich auch so, klar können wir bestimmte Sachen andeuten, so von wegen, ja, da, du hattest vielleicht diese und diese Themen in deiner Vergangenheit, vielleicht ist das auch heutzutage noch etwas, aber zu sagen, weil dein Maß so und so steht, wurdest du in der Schule gemobbt, ist eine Justification dafür, dass wir es irgendwie ja quasi mit hinnehmen, dass sowas in unserer Society passiert. Und das ist absoluter Bullshit. Das Dualseelenkonzept ist dieses Konzept von wegen, dass du eine Person triffst und es ist erstmal so richtig schlimm und keine Ahnung, was alles. Das ist so dieses ganze Hin und Her und dies und das. Und es gibt dann auch super viel Spekulation, dass es vielleicht sein kann, dass du niemals mit dieser Person zusammenkommst. Das ist dieser toxische Mythos drumherum. Meine Erfahrung zum Thema Twin Flame ist, dass es im Prinzip sich anfühlt, als hättest du einen Doppelgänger, aber auf spiritueller Ebene gefunden. Also wirklich jemanden, du musst nicht mit dieser Person gesprochen haben. Das kann auch jemand sein, den du einfach von der Ferne irgendwie kennst oder weiß ich nicht was, wo du einfach denkst, holy shit, das bin ich. Das ist wie wirklich ein Doppelgänger. Ich meine, bei mir ist es auch noch so krass gewesen, dass die Person wirklich ein bisschen Ähnlichkeit mit meinem Aussehen hatte. Das fand ich auch richtig creepy. Und was ich von meinem Erfahrungswert sagen kann, ist, dass es einfach ein extrem starkes, intensives Gefühl in dir auslöst. Und es war der heftigste Motivationskick in meinem Leben, der so wirklich eine 360-Grad-Drehung bei mir ausgelöst hat. Aber nicht mal im romantischen Sinne, sondern einfach so, ich hatte so ein richtiges life-changing Experience dadurch. Und das ist auch das, was es sein sollte. Alles andere, wenn irgendwer zu dir ankommt und sagt, ja, ist doch bestimmt deine Dualseele dann und jada, jada, jada und dies und das, no. Also da bitte nicht irgendwie toxisches Verhalten justifizieren und annehmen dafür, dass dir das irgendwer erzählt. Und halt bitte auch den Research machen. Ich weiß, dass es leider draußen einige Coaches gibt, die sowas auch vermarkten und die dann irgendwie erzählen wollen, dass sie dir helfen können, deine Twin Flame zu finden. Also was bitte, bitte ganz doll aufpassen bei solchen Sachen und sich nicht einlassen, weil das geht dann ganz schnell auch in eine andere Richtung. Nicht gesund. Ja. Gut, was ist denn deine meiste nützliche Praxis, die du so mit teilen kannst?
Tatsächlich Energiearbeit, also die Arbeit mit Eigenenergien, die Bewegung, Veränderung in Qualitäten von Fremdenergien. Ja, das ist wirklich, ich würde sagen, das ist so das Grundhandwerk, was ich auch auf alles andere irgendwie anwende. Und also gerade im westlich rituellen, magischen Sinne ist ja alles Energiearbeit, wenn wir Energien runterziehen, wenn wir Symbole aufladen mit Energien, wenn wir Kreise ziehen. Also all das ist ja eine Veränderung von Energien, eine Umwälzung, eine Neuverteilung, eine Aufladung oder eine Abschirmung. All das ist ja das Grundkonzept eigentlich von Energie. Insofern ist es für mich das Grundlegendste eigentlich, also das Grundprinzip auch so wie Magie und generell Existenz eigentlich funktioniert, dass Energie irgendwie sich manifestiert und irgendwann halt durch die verschiedensten spirituellen, mentalen und irgendwann halt physischen Ebenen halt durchgehen, um dann halt Materie zu werden und sich irgendwie zu zeigen. Insofern ist das so ein großer Grundpfeiler für mich.
Was ist dein Lieblingspart daran, dass du eine magische Person bist? Oder was ist dein Lieblingspart, eine magische Person zu sein oder beziehungsweise
Ja.
ja, magischer, spiritueller Coach, Creator?
Ja,
Ja.
ich würde sagen, einmal, also das ist natürlich eine tolle Kombi, ne? Also weil ich würde sagen, dass das die magische Einzelpraxis, die ich hatte, bloß für mich mache, von der ich auch nicht groß was zeige oder teile oder erzähle, ist natürlich ein super Ausgleich zu den Sachen, die beim Thema Content Creation und Coaching irgendwie anfallen. So diese ganzen, also ich sag mal, Erschöpfung und sowas alles, Anxiety, wenn man sagt, oh Gott, ich muss jetzt heute noch irgendwas posten oder sowas. So dieses Furchtbare, wenn man, ich habe hier irgendwie einen Content-Kalender und da steht jetzt heute das drinne und also solche Sachen da, diesen Ausgleich zu finden und das hilft mir sehr, das finde ich super. Und halt einfach die Möglichkeit zu haben, diese Plattform zu haben, beziehungsweise auch einfach mir selbst diese Plattform aufzubauen, diese Freiheit zu nehmen, Sachen zu teilen und mich auszudrücken. Und Leute zu erreichen auf eine andere Art und Weise, wie es sonst vielleicht nicht so einfach wäre, gerade mit solchen Themen, was ja schon eher Themen sind, die du, weiß ich nicht mit jedem gleich irgendwie besprichst und normalerweise, das weiß ich nicht, um 3 Uhr morgens bei so einer Party dann in der Küche bei so einem Fläschchen Wein dann passiert irgendwie und man dann mal vielleicht mit der richtigen Person dann zu solchen Themen kommt. Und insofern kann ich sehr wertschätzen, dass ich in der Position bin, da sehr offen und sehr schnell mit Leuten in so einen tiefen Austausch zu kommen. Also mit dir zum Beispiel jetzt hier. Und aber auch mit Leuten, die damit vielleicht gar nicht so viel zu tun haben und das davor auch Spiritualität eher so ein bisschen als, weiß ich nicht, ob das so richtig ist, ist das nicht alles bloß Zeitverschwendung im besten Fall und Scharlatanerie im schlechtesten. Und da dann aber auch irgendwie ja das Fundament zu haben, dass die Leute sehen, also sich zu zeigen und irgendwie auch das ist, finde ich, auch der positive Aspekt davon. Viele sagen auch, das ist so furchtbar, dass du dich so präsentieren musst irgendwie. Und ich finde, ja, das ist furchtbar, wenn man das als ein Muss sieht und als eine Sache, oh, das muss man machen, damit dich der Algorithmus mag. Der Gott der Magical Content Creators ist der Instagram-Algorithmus. Aber wenn man das als Chance ansieht und wenn man das als Werkzeug ansieht, was man selbst eigenmächtig nutzen kann, um sich darzustellen, um auch Vorurteile aus dem Weg zu schaffen, um Leuten zu zeigen, so bin ich und ich bin jetzt nicht irgendwie ein seltsamer Guru, wo du 3 Monate auf irgendeiner seltsamen Warteliste stehen musst, um dann irgendwann bei irgendeiner Adresse anzukommen. Da triffst du dann jemanden und der nimmt dich dann in so einen Hinterhof. Dann musst du, dann hoffentlich haben sie die Ziege mit und so, weißt du so. Und also dieses Nahbare spielt mir jedenfalls sehr in die Karten, in die Tarotkarten, weil es einfach sehr stigmatisiert ist in vielen Bereichen und diese Offenheit, diese Nahbarkeit vielen Leuten die Möglichkeit gibt, da über ihren Schatten zu springen und sich das für sich selbst einmal anzuschauen. Genau, das mag ich sehr.
Ja, absolut. Was du auch gesagt hast mit dem, dass wir so die Möglichkeit haben, mehr Leute auch anzusprechen und zu inspirieren. Ich sage das auch immer wieder. Social Media ist halt ein Ast. Also ich habe sowohl Community außerhalb als, also auf Social Media als auch außerhalb. Und es ist immer wieder schön halt, weil gerade wenn man jetzt nicht die Möglichkeiten hat oder beziehungsweise durch verschiedene Projekte auch erstmal an ein Land gebunden ist, dann die Möglichkeit hat, zu haben, Leute irgendwie aus Amerika zu erreichen oder Asien oder weiß ich nicht was, ist bei meiner Community so. Das liebe ich einfach und das finde ich nice. Ich meine, wir haben uns ja auch so kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir zueinander gefunden haben. Irgendwie über Instagram.
Durch den Gott-Algorithmus.
Algorithmus. ja, cool. Danke für diesen Einblick. Jetzt kommen wir zum Esoteric Show and Tell. Was hast du uns mitgebracht?
Ich muss mich tatsächlich entscheiden, oder ich zeige alles drei. Insofern. fangen wir doch mal an. Das ist sehr cool. Das ist ein kleines Mitbringsel. Das ist ein kleiner Gemstone, ein weißer. Das ist ein kleines Mitbringsel von der Occultia, auf der ich war im Oktober. Europas größte Esoterik-Konferenz. Dieser Stein war Teil vom Abschlussritual der Occultia. Und das war ein wunderschönes Ritual mit allen Leuten, die halt dort waren und zugeguckt haben und geleitet von mehreren Druiden und Druidinnen. Ist das die weibliche Form? Ist das anders? Ich bin da nicht ganz drin.
Keine Ahnung, vor allem nicht auf Deutsch.
Von verschiedenen druidischen Praktizierenden. Es war ein tolles Ritual mit Trommeln, mit Chanting, was halt geil ist, wenn du halt 150, 200 Leute hast bei so einer Konferenz, die halt im Kreis um den Ritualspace stehen und mit Trommeln und du halt Leute hast, die halt chanten und intonieren und halt mitsingen. Diese Energie einfach. Und diese Energie wurde dann halt gebündelt in mehrere große Schalen mit diesen Gemstones und jeder hat halt einen bekommen und hat halt somit einen Teil von der Occultia mit sich. Und das fand ich eine super, super Idee, das so zu machen und sowas mitzunehmen von so einem Wochenende an Erfahrung einfach. Genau, also die kollektive und konzentrierte Aufmerksamkeit und Energie der Occultia Conference und den Leuten ist da drin. Dann, das ist so ein bisschen Work in Progress. Eine kleine Kiste, eine kleine Schatztruhe
Ich habe genau so
mit.
eine auch. Ich kann
Das ist
sie dir
genauso eine auch.
zeigen. Ich kann sie dir zeigen, da sind Spells drin.
Oh yes! Wie lustig. Und dazu verschiedene Pergamentfragmente mit dem Lord's Prayer in verschiedenen Sprachen, in Hebräisch und Altdeutsch und
Cool.
Englisch. Und ein kleines salomonisches Siegel. Und das wird tatsächlich eine Dibbuk-Box. Das wird, ich ob die das was sagt.
Nee.
Dibbuk-Box. Das ist ein, das ist in der hebräischen Mystik ein eine Art Dämon oder besitzergreifender Geist, der quasi nach dem Tod Leute besetzt, um quasi irgendwie noch hier zu bleiben in dieser Sphäre. Und ich finde das Konzept so schön auf einer sehr psychologischen Ebene auch, dass wir alle irgendwie ein Dibbuk haben, im Sinne von den Erwartungen und unerfüllten Wünschen und Aufgaben und Träumen von unseren Eltern, von anderen Menschen. Also sowas wie ein Dibbuk kann sein, ich sollte unbedingt irgendwann mal Klavier spielen lernen. Und wenn man dann aber realisiert, es ist eigentlich nicht meins, das ist eigentlich eine Anhaftung von einem Wunsch aus der Familie irgendwo, jemand, der immer wollte und nicht konnte. Und eine Dibbuk-Box ist quasi eine Möglichkeit, um solche Fremdenergien, um solche Besetzungen zu bannen und irgendwie da drin festzuhalten und daran so das Langzeitprojekt. Sowas zu basteln und dann tatsächlich auch energetisch zu weihen, dass das auch funktioniert gut und dann mit Leuten zu teilen. Aber das ist noch so in Arbeit. Das Hauptding ist das. Das ist ein alter rostiger Nagel.
Nice.
Und den habe ich tatsächlich gefunden. Hier bei uns auf dem Dorf. Also ich sage immer, ich bin aus Berlin, aber ich bin so ein bisschen aus, nördlich von Berlin auf dem Kuhdorf, wo man noch Kühe schubst. das ist tatsächlich, ich sehe es als, also es ist ein gefundener Nagel, aber ich sehe ihn so ein bisschen als, als Apport, als manifestierter Gegenstand, weil ich in der Zeit recht stark mit den mythischen Patterns gearbeitet habe vom Christentum und da magisch reingespürt habe und sehr viel mich damit auseinandergesetzt habe mit den magischen ja mit der magischen Struktur eigentlich auch hinter Jesus zum Beispiel also all diese Sachen viel aufgearbeitet auch aus der Kindheit viel Baggage genau und dann ist der quasi mir so in den Schoß gefallen mehr oder weniger und das fand ich sehr interessant dass sich das dann so manifestiert hat und so gezeigt hat nach so einer intensiven Auseinandersetzung mit so einem Thema.
Das ist also erstmal ist ein mega gutes Beispiel daran, Zeichen im Außen zu erkennen. Das hast du gerade super schön erklärt. Hat mich gerade an eine Story erinnert, als ich mal mit Dionysos zusammengearbeitet habe, das ist der griechische Gott des Weines. Hey! Zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch Alkohol getrunken und es war super. Ich liebe diese Story, weil das war nicht, also meine, wenn mein, wer was mitbekommt von meinen Manifestationen, das ist meistens sowieso meine Mitbewohnerin B. Und zu dem Zeitpunkt haben wir Sachen von IKEA bestellt. Und da waren noch andere Weingläser bei. Beim ersten Mal ist in dieser Lieferung Weingläser, also sind die Weingläser kaputt gegangen, zwei Stück. Und weil die dann kaputt gegangen sind, haben wir uns insgesamt dann vier neue geschickt. Und ich war so, ja gut, nehmen wir. Und das sind auch so Sachen, wo, wenn man sich dafür öffnet und anfängt, die Zeichen zu verstehen und so anzunehmen, kann das ein sehr, sehr aufregender, eine sehr aufregende Reise werden.
Auf jeden Fall. Ich sag mal,
Okay.
als Extrembeispiel, woran ich auch denken musste mit dem Nagel, als Extrembeispiel davon hatte Josephine mal gesprochen, Josephine McCarthy, die hat sich zum Beispiel eine Weile lang sehr intensiv mit Horus auseinandergesetzt, aus der ägyptischen Mythologie und also und da ist ja das mythische Symbol sehr aktiv mit dem verlorenen Auge, ne? Und da hat sie in dieser Zeit, in der sie halt auch aktiv mit Horus gearbeitet hat, tatsächlich, ich glaube, zweimal oder dreimal bei den verschiedensten Sachen ist sie fast blind geworden auf dem einen Auge. Also irgendwie die eine Sache war, was total unwahrscheinlich ist, irgendwie bei der Gartenarbeit Rosen schneiden und dann fliegt dir halt so ein Dorn direkt ins Auge rein. Und das war halt richtig, richtig, richtig dramatisch für eine lange Zeit. Und dann ist es wieder gut geworden. Und sie hätte halt auf dem Auge halt blind werden können. Und dann waren noch zwei andere Sachen. Also, dass es auch in diese Extreme irgendwie reingehen kann und diese Parallelen dann irgendwie auch entstehen, finde ich auch super, super bezeichnend auch irgendwie für die Art und Weise, wie das manchmal so spielt, wie das manchmal so passiert.
Absolut, und ich sage auch immer, watch what you say. Also ich bin da Königin drin, weil ich joke halt, also ich habe wirklich schon über Sachen gejokt, die einen Tag später manifestiert worden sind. Und das liegt auch daran, dass ich quasi Advantages habe. Also im Human Design bin ich zum Beispiel auch Manifestor und es gibt bestimmte energetische, ich sag mal, oder beziehungsweise Energienstränge, je nachdem auch in der Astrologie und so, die. Also grundsätzlich kann jeder auf seine Art und Weise manifestieren, aber es gibt halt bestimmte energetische Pole, sag ich mal, wo manche Leute jetzt eine Art Vorteil haben. Und ich gehöre halt zu den Personen, die echt aufpassen muss, was sie sagt, weil es halt wirklich wahr wird. Und nur noch mal so an die Hand mitzugeben und so, ja, also bitte passt auf, was ihr sagt und euch wünscht. Ja, wir kommen zur nächsten Frage. Was ist denn ein Fantasy Getaway? Oder was hat dich denn dazu gebracht von der Fiction her?
Also ich würde sagen, allgemein tatsächlich, um es allgemein zu sagen, tatsächlich, dass das Symbol oder der Archetyp vom Zauberbuch war so sehr präsent für mich. Das allererste war tatsächlich. Kennst du das?
Ich kenne das tatsächlich. Für die Zuhörer, ich kann zaubern von Helmut, was steht da nochmal? Helmut Spanner, ja, das ist ein bekanntes Kinderbuch in Deutschland. Also ich würde sagen, dass es bekannt ist. Ich kenne es auf jeden Fall.
Also, ja, that was the first. There's more.
Foreshadowing.
Und dann tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Doch, ich kenne die Art von Bücher, also
Ja.
wo dann so, wenn du sie aufklappst, auch so Sachen drin sind und alles.
Genau. Also das ist das geheime Handbuch der Magie, Merlins Vermächtnis. Und ich sag mal, das ist so
Ja.
mit
Aber ich liebe die. Ich
Briefe
hatte
und
so, ich
so,
finde,
ne?
die sind richtig geil. Ich hatte sowas
Das
auch mit
ist so
magischen
toll.
Kreaturen und so. Ja.
Ja, genau. Ist so toll gemacht und vor allem, also ich kenne so viele Praktizierende, die tatsächlich sagen, dass dieses Buch oder ähnliche Bücher wirklich so das erste waren. Und ich sag mal, wenn wir sowas nicht gehabt hätten, wer weiß, ob wir jetzt das machen würden, was wir machen. Und das. Diese eine Stelle finde ich besonders schön, und ich hoffe, dass es in Zukunft noch mehr solche ambitionierten Verlage gibt. Anmerkung des Verlags: Im Laufe der Jahrhunderte tauchten immer wieder Bücher auf, die angeblich von Meister Merlin höchstpersönlich verfasst wurden. Doch nur wenige davon liefern dem Zauberlehrling verlässliche Anleitungen. Der Verlag rät aufs Entschiedenste davon ab, mit Magie herumzuexperimentieren. Wer es dennoch versucht, möge es ausschließlich zum Wohle seiner Mitmenschen tun. Also dieses
Ja.
Commitment und auch Kinder nicht für dumm zu verkaufen und ihnen zu sagen, dass das echte Buch von Merlin ist, sondern halt auch in die Einleitung reinzuschreiben, der Verlag hat das versucht, faithfully zu repräsentieren und davon irgendwie eine Kopie zu machen, so. Aber es basiert auf einem echten, weißt du, so, das ist so toll eigentlich.
Ja, ich sweet.
Genau, und dann halt viel mit Harry Potter.
Ja.
Die Märchen von Beedle dem Barden, ja. Genau, also viel so in dieser Richtung hat mich da sehr inspiriert und gerade in den Jahren, wo man so auch so denkt, so, ich will das kontrollieren können, ich will das können. Und nicht irgendwelche gruseligen Sachen irgendwie. Ich will keine Dornen ins Auge bekommen.
Ja, was sind denn deine drei, ja, Säulen deiner magischen Kraft?
Also für meine Praxis, wie ich ja schon gesagt habe, Energiearbeit auf jeden Fall. Das zweite ist tatsächlich Divination, also Tarot, Runen, Knochen, verschiedensten Möglichkeiten, um irgendwie die Energie qualitativ zu lesen. Und das dritte, würde ich sagen, ist tatsächlich Sigillenmagie zurzeit. Also mit Sigillen zu arbeiten in den verschiedensten Art und Weisen. Also grafische Repräsentationen von Intentionen, von Wünschen und daraus Symbole zu schaffen. Oder auch, also zurzeit sehr stark von Aidan Wachter inspiriert, aus seinem Buch Weaving Fate. Da beschreibt er ein sogenanntes Hyper-Sigil, was ein, das wäre für dich vielleicht auch interessant, wo er ein Tagebuch beschreibt, ein Journal, und das Universum ein bisschen verwirrst, indem du sowohl tatsächlich passierte Sachen hineinschreibst, als auch Dinge, die du gern hättest, dass sie passieren, aber so tust, als ob sie schon passiert sind, und dieses Geflecht einfach erschaffst aus wahren Lügen, wie er es gerne nennt. Und das finde ich auch sehr faszinierend, also das Enkodieren von Intentionen, von Vorstellungen.
Das klingt mega spannend, auf jeden Fall. Also sehr nice und gute Kombination auch aus den drei Säulen. So, ach so, nee, bevor wir zum Check Miracle kommen, was ist etwas, was Leute vielleicht nicht von dir wissen und überrascht werden, jetzt zu hören?
Okay, ich fange erstmal an mit dem, wovon vielleicht nicht ganz so viel überraschen, weil ich glaube, dass es viele wissen. Ich bin ein totaler Phantom Head.
Ich würde auch jetzt nicht sagen, dass das so
Ich
überraschend ist.
glaube auch nicht, oder? Ich habe mal mit
Nee.
dem, ne? Okay. Und generell Musicals bin ich sehr into it. Was vielleicht in der Hinsicht überraschend ist, weil es immer noch so sehr so dieses seltsame Bild von Musicals gibt, dass es halt sehr so sehr light und sehr so ah oh, und Musical und so, ne? Und aber ich mag vor allem so die tieferen Sachen und so die düsteren Sachen.
Ito.
Genau, also so Richtung Hadestown, Phantom, und genau, halt auch dadurch, dass ich halt auch singe und meist halt auch Musical-Sachen singe, höre ich das halt rauf und runter. Und ich habe irgendwie, verstöre ich meine Gesangslehrerin jedes Mal damit, dass ich mir irgendwie noch einen psychopathischen Musical-Charakter raussuche. Aber sie macht da voll mit, es ist super. Und sagt, ja, lass uns das szenisch ausarbeiten. Sweeney Todd, Jekyll und Hyde, alles. Also,
Sehr gerne.
sie ist da sehr, was sie nicht müsste. Also, sie könnte auch sagen, das klingt schief, mach anders, sondern sagt, wie stehst du dann da und was machst du und was denkst du in dem Moment? Und ja, richtig, richtig cool. Und genau, die zweite Sache ist, ich bin ein großer nostalgischer Avatar-Fan. Also Avatar, der
Oh,
Herr der Elemente.
ja, gell.
Ja. Das hat mich sehr geprägt. Also Avatar und Korra und genau, das da bin ich auch, versuche ich auch immer up to date zu sein mit den ganzen Entwicklungen. Es soll wohl ein Movie rauskommen, was ich gehört habe. Und verschiedene andere Sachen und Comics. Und genau, das ist so das andere.
Nice, sehr cool. Ja, danke für diese Facts. Ja, wir kommen zu einem Check Miracle. Ich habe nur eine Reihe quasi, die wir quasi in meinem Interview schon hatten, geschrieben.
Ja.
Ich mache kurz kleine Info vorweg. Also wir kommen jetzt zu einem Check Miracle von den, ja, mit drei, wir sind ja größten Okkultisten oder beziehungsweise so mit größeren Namen in der Szene, bei denen Marc sich jetzt entscheiden muss. Also wir haben einmal John Dee, welcher ja auch in der UK unterwegs war oder beziehungsweise in der viktorianischen englischen Zeit. Und auch der Queen gesurft hat eine Zeit lang, bevor er dann auf Reisen gegangen ist. Dann haben wir natürlich Aleister Crowley. Ja, muss man dazu? Ich weiß nicht, muss man dazu was
Ich weiß
sagen?
es nicht. Also ich sag mal, für alle, die vielleicht wo der Name nichts sagt, das ist Aleister Crowley.
Ich habe hier übrigens so eine PowerPoint vorbereitet.
Ja, genau. Die anderen habe ich jetzt leider nicht, aber.
Genau, dann haben wir Anton LaFey, welcher ja sehr stark die Satan Church, satanistische Kirche, praktiziert hat, ausgelebt hat. Ja, Und das sind die drei, die zur Verfügung stehen. Bis dahin
Ja.
ist mir alles.
Zum Glück sind alle schon tot, insofern können wir keinen offenden.
Ja.
Also ich würde John Dee würde ich tatsächlich umbringen, würde ich killen, einfach bloß weil ich denke, dass wir nicht wirklich viben würden. Er ist halt Mathematiker im Herzen, also jeder, der schon mal beim henochischen oder beim enochischen System der Engelsbeschwörung reingeschaut hat, sieht, dass das ist ein System, wie es nur ein Mathematiker und Codierer hätte empfangen können. Es ist sowas von verkopft, es ist sowas von komplex. Und ich glaube, ich wäre einfach nicht schlau genug für ihn. Das würde mich abnerven. Und dann würde er die ganze Zeit wahrscheinlich irgendwelche Bibelverse murmeln. Und das, nee, das muss nicht sein. Insofern, tut mir leid, aber ciao, die. Dann würde ich Anton LaVey, würde ich, glaube ich, heiraten. Weil er, ja, ich würde gerne so ein paar interessante Gespräche mit ihm führen zum Thema Satanismus und was er da so wieder so seine Auffassungen sind. Und ich glaube, er ist einfach ein toller Charakter, um einfach abzuhängen, weil er, weiß ich nicht, er schnappt sich, wir gehen dann zusammen so, er hat dann so eine Sonnenbrille auf und wir
Der
schnappen
hat
uns unseren schwarzen Sonnenschirm und dann gehen wir raus.
auch ein richtiger Funfact, den ich jetzt noch kurz vor dem Interview erfahren habe. Der hat auch einen Panther gehabt oder so, den er gewalkt hat irgendwie. Und ich war so, also, weißt du, das ist der Moment, wo du denkst, ja, ich bin so Self-Expression, bla, dies, das. Und dann hast du so einen Typen, der einfach seinen fucking Panther irgendwie am
Geil.
walkt. Also,
Aber da muss ich jetzt dran denken, kennst du dieses Bild von Salvador Dalí mit dem Nasenbär? Ist es Nasenbär? Ja, ne?
ja,
Aber
ich
das ist ein
glaube schon,
Nasenbär. Ja, oder ein Ameisenbär oder ja, ne? Ja. Ach so.
ja, das ist also irgendwie
Also
same
ich
energy.
irgendwie, ja, also irgendwie so ein Foto brauche ich auch noch. Ich will gar nicht das Tier haben, das finde ich, ist gar nicht so wichtig. Aber so ein Foto, wo es alle so sagen, oh, er hatte ein whatever.
Fühle ich.
Ja, und insofern würde ich Crowley shaggen, weil ich glaube, er hatte ganz gute Erfahrungen im Bereich Sexmagie. Ich glaube, dass da hat er. Ich glaube, der hat Erfahrung.
Ich schwöre, was auch immer uns in den nächsten 2 Wochen oder so passiert, ich möchte bitte Berichte hören. Also diese Haunting Answers werden bestimmt
Ja,
irgendwann auf
also ich
uns
sag mal,
zurückkommen.
also Crowley im Bereich Gay Sex Magic und als Erweiterung der Sinne. Insofern, ich glaube, der hat so ein, zwei Tricks aufgeschnappt über die Zeit. Insofern, yes, Crowley, I'm yours.
Ich glaube, das ist eine der wildesten Sachen, die einfach gesagt wurde bisher in diesem Podcast.
Wild, wild, anlässlich.
Iconic, iconic. Cool, dann wir nähern uns langsam dem Ende, aber wir talken nochmal so ein bisschen. Was ist denn die most overrated und underrated practice für dich?
Ich würde sagen, also most underrated ist tatsächlich, glaube ich, Meditation. So langweilig es ist. Alle sagen, meditiere, meditiere, meditiere morgens, abends, mittags, immer. Und ja, aber es ist so, es ist eher underrated. Also ich weiß nicht, ob das geht, aber es ist immer noch underrated. Man kann es gar nicht. Ich glaube, eine Sache, die nicht overrated sein kann, ist Meditation, weil es tatsächlich in so wenig oder in so simplen Strukturen so viel macht mit einem.
Das stimmt.
Insofern kann man es nur unterschätzen, eigentlich. Und halt der Fokus auf Atem und Atmung, wie viel man damit machen kann. Also ich glaube tatsächlich, ein guter Adept oder eine gute Adeptin kann allein mit Atmung alles machen, wofür alle anderen Tausende von Ritualinstrumenten und Gegenständen brauchen würden, um das irgendwie begreifbar zu machen. Und ich glaube, eine gute Practice und ein gutes Verständnis für die Macht von Atmung in der Magie und um Energie zu durch den Körper zu leiten und zu schicken und da mit der Intention zu arbeiten. Das ist, glaube ich, wirklich, kann man viel mitmachen, viel, viel, viel mitmachen. Overrated, würde ich sagen, ist Past Life Regression. Generell,
Spannend.
generell vergangene Leben, finde ich, also ich glaube, es kommt vielleicht ein Punkt irgendwann, also ich würde sagen, es ist so ein kleines Fenster, so also in der Entwicklung, in der magischen spirituellen Entwicklung kommt irgendwann, und das ist, glaube ich, eher zum Ende hin, kommt so ein kleines Fenster, wo man fähig sein wird und interessiert auch sein wird, ein bisschen mal reinzugucken in vergangene Leben. Und das schließt sich aber auch ganz schnell, glaube ich, wieder, weil man dann merkt, es.
Gott, ich kann es einfach bestätigen,
Ja,
aber
also es ist auch dann irgendwie gut. Also ist ja, es ist ja nun mal vorbei. Also oder auch nicht, aber ich sag mal, in dem Moment, ja, es ist, glaube ich, ein bisschen überbewertet, beziehungsweise weil einfach alle Leute, die sagen, boah, ich hab eine Rückführung machen lassen und ich war Kleopatra.
sorry, ich weiß genau,
So.
welche Sorte Mensch du meinst.
Aber so viele Leute können einfach nicht Kleopatra gewesen sein. Also rein
Ja.
rechnerisch tut das gar nicht. Insofern, ja, finde ich das schwierig. Und was ich noch overrated finde, ist einfach dieses Divine Trumping, immer wieder eins obendrauf packen und noch himmlischer. Und ich arbeite mit noch reineren und problematischerweise auch noch weißeren, himmlischeren Engelsarmeen und dieser Engel befehle ich doch noch viel mehr Legionen von anderen Engelskämpfern und Kriegern und
Viele
immer
Engel.
stärker und immer mehr obendrauf. Und dann geht es und dann so 2 Jahre später kommt dann, diese Energie ist nun nicht mehr in der Frequenz mit unserer weltlichen, wir sind schon höher, wir müssen mit höher frequenteren Energien arbeiten und immer höher und höher und irgendwann platzt dir der Kopf. Ich weiß auch nicht, also höher frequenter geht ja irgendwann gar nicht mehr. Insofern ist das, finde ich, sehr overrated und problematisch und ich finde auch, das ist vielleicht auch so ein Thema, worin ich so langsam so reingehe, dass nicht, zum Beispiel mit Engeln, nicht alle Engel sind gleich, insofern, dass also nicht alle Engel sind die Engel, mit denen man arbeiten wollen würde, weil es halt durch bestimmte magische Systeme halt auch Engel gibt, die mehr oder weniger sklavenhaft an irgendwas gebunden sind. Und die nichts mehr wirklich damit zu tun haben, wo man sagt, das ist jetzt eine göttliche oder ein Anteil Gottes als Engel ausgedrückt, sondern das sind einfach gebundene, an Aufgaben gebundene spirituelle Sklaven, die nicht mehr wirklich viel mit diesen Energien zu tun haben, weil sie einfach korrumpiert wurden, menschlich, weil gesagt wurde, Raphael, du bist jetzt hier im Osten, du bist jetzt hier festgesetzt, du bist hier für Luft und für Kommunikation verantwortlich und dort bleibst du. Und jedes Mal, wenn jemand ein LBRP, also ein kleines Bannungsritual des Pentagramms macht und das immer wieder wiederholt und sich versucht, damit zu verbinden, ich glaube, dass das, ich bin ja auch noch nicht ganz drin, aber ich glaube, das lohnt sich da mal reinzudenken, in wie ethisch und wie respektvoll wir mit diesen Wesenheiten umgehen. Gerade in der zeremoniellen Magie, wo viel gebannt wird und du kommst jetzt in dieses Dreieck hinein und ich bedrohe dich mit Namen Gottes und ich bin der Größte im Namen Moses und im Namen der Bezwinger des Himmels und der Hölle. Ich bin hier und ich setze dich fest in dieses Dreieck und ich beschwöre dich hier vor mich und du musst das tun, sonst wirst du verdammt und Gott wird auf dich kommen und all das finde ich, ja, bis zu einem bestimmten Punkt, denke ich, hinterfragungswürdig.
Ja,
Äh,
absolut.
und äh, genau, insofern bin ich auch eher so der Freund davon und versuche auch mit der Zeit mehr in die Richtung zu gehen, mit lokalen und örtlichen Wesenheiten mehr zu arbeiten. Also mit wirklich, was halt so hier so rumhängt. Und das und halt was halt so und halt damit respektvoll umzugehen. Und genau.
Ja, kurz kurzer Outtake von meiner Seite. Ja, passt vielleicht. Ich hatte dieses Fenster, von dem du gesprochen hast. Beziehungsweise ich habe eine meiner Therapien war Past Life. Das war aber auch also wirklich von einem guten Practitioner. Also meine Experience ist, dass wenn jemand das mal machen möchte, geht in die östliche oder östliche Richtung. In meinen Augen sind gerade Slavic Practitioner sehr, sehr, sehr erfahren darin. Und was vielleicht auch einfach daran liegt, dass da einfach sehr viel Folklore, mythologische Geschichte und sehr tief in den Wurzeln der slawischen Geschichte unterwegs ist. Ich habe mich dann damals mit einer rumänischen Hexe verbunden und das war auch wirklich ein sehr akkurates Reading, aber also macht das bitte auch nur, wenn ihr gerade irgendwie wirklich Langeweile habt, weil das sind Themen, die da echt, also bei mir war es wirklich richtig eine krasse, extreme, heftige Geschichte und was auch nochmal wichtig dazu sagen ist, was du gerade meintest, so hier von wegen Thema Kleopatra, kein vernünftiger Past Life Reader wird dir irgendwie erzählen, dass du irgendeine famous figure warst. Es kann sein, dass du halt Reader hast, die dir sagen, dass du zu einem bestimmten, ich sag mal, in einer bestimmten Zeitline am Leben warst, die bestimmte Eckpunkte hatte, wie keine französische Revolution oder so, wo halt bestimmte große Figuren mit unterwegs waren. Aber und das ist halt auch so ein bisschen tricky, da dann aufzupassen, wo man im Netz auch was trifft. Oder auf wen trifft. Ja, aber es ist halt ein sehr intensiver Prozess, weil du da natürlich auch Sachen guckst, die halt auch in Zeitaltern passiert sind, wo das nicht alles so neuzeitfreundlich war, wie es jetzt vielleicht ist. Und dann halt irgendwie nebenbei deinen Job zu machen, während du gerade herausgefunden hast, was für ein Heavy Shit dir irgendwie passiert ist, ist nicht ganz so geil. Nichtsdestotrotz, aber ich muss auch sagen, das hatte sein Fair Share in meiner spirituellen Reise und dann war es auch okay. Und ich habe da auch meine Praktiken gemacht und weiß auch, wo ich mich sonst melden würde, wenn ich da nochmal reingucken möchte. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, ich möchte halt die ganze Zeit in meiner Vergangenheit rumwühlen, weil das clasht auch irgendwie so mit den Idealen, die ich jetzt heutzutage habe. Gut, wir kommen zu den zwei letzten Fragen. Was ist denn deine favorite paranormal experience gewesen? Oder beziehungsweise ein Moment, den du noch teilen möchtest?
Ja, so ein
Ja.
bisschen abgedrehtes. Und zwar eine Sache, also es gibt ja natürlich so diese normalen alltäglichen Sachen, die dann immer mal so ein bisschen outfreaken, aber so in Richtung, also wirklich sehr klischeehaft, so Laternen, die unter einem aus- oder angehen. Also so Nachtbeleuchtung. Das, wo man sich auch immer so fragt, so, why? Ist
Ja,
das so
why
sinnlos?
today?
Ja, und es ist auch irgendwie immer, ja, und dann läuft man halt da und dann geht die halt aus und dann steht man halt im Dunkeln und alle anderen sind noch an und dann denkt man sich auch so, okay, ich gehe weiter. Ja, oder dann manchmal gehen sie auch an, aber bei mir gehen sie eher aus. Das ist ein schlechtes Omen, keine Ahnung. Und dann oder dann halt auch so Sachen wie ich habe das ganz oft in unserer wundervollen medialen in unserem wundervollen medialen Zeitalter der Parallelnutzung von Medien dass wenn man am Handy ist oder irgendwas schreibt oder irgendwas liest oder dann der Fernseher noch läuft oder Netflix oder irgendwas oder YouTube alles gleichzeitig und dann solche Synchronizitäten auftreten, dass man in dem Moment ein Wort schreibt oder liest, was dann gerade im Fernsehen gesagt wird. Und dann ist das so wie, weiß ich nicht, Rasenmäher-Zündkerze. Und dann denkst du so, was? Warum schreibe ich das überhaupt? Aber warum kommt das jetzt auch gerade? Also das sind dann so sehr unwahrscheinliche Sachen, wo du dir so denkst, so, dass dieses Wort überhaupt aufkommt, dass das da dann auch noch aufkommt, in diesem Film gerade gesagt wird und dann gleichzeitig, wenn ich das gerade schreiben möchte oder irgendwo lese, ja, das finde ich immer, das ist auch so ein bisschen, ja, nice to know, aber auch so ein bisschen eher so, okay, es ist alles, bist auf dem Pfad, das ist okay, das kommt da halt dazu. Und das Seltsamste, was mir tatsächlich so ein bisschen Angst gemacht hat, ist, als ich angefangen hatte mit dem LBRP, also mit dem kleineren Bannungsritual, das allein zu Hause und war dann fertig Und ich weiß gar nicht, ob der Fernseher, nee, eigentlich war der Fernseher da nicht an, aber dann habe ich ihn angemacht und kurz danach hat er sich verselbstständigt und ist von der Lautstärke immer lauter geworden von alleine. Das ist gut, dass ich dachte,
Boah.
gleich fliegen mir die Ohren weg, gleich fliegen mir die Ohren weg, ich muss ihn ausmachen und habe dann die Fernbedienung gesucht. Also, und er hat von diesem, von dann dieses Klicken, dieses.
Boah, ich kriege
Und hat
Gänsehaut.
immer lauter geworden. Ich dachte, was ist das denn? Ja, dann habe ich ausgemacht und war erstmal still. Das war halt auch furchtbar irgendwie. Das war auch so. Okay. ja, das war heftig. Ja, und dann so ein paar andere Sachen, wenn man halt so einen Schatten sieht und man weiß eigentlich, dass da jetzt nichts ist.
Ja, nichts ist.
Und man dann aber, also ich finde es dann so interessant, dass man dann, wie schnell die Unsicherheit dann kommt und wie schnell die dann kickt und
Ja.
wie schnell man dann trotzdem auch trotzdem dann in einen Angstzustand kommt. Und wie schnell man dann halt sich davon überzeugt, dass dann halt doch da was ist. Und ich schaffe es leider zu wenig, in dem Moment dann über mich hinauszuwachsen und wirklich in den Kontakt zu gehen. Aber ich glaube, das ist sehr lohnenswert, wenn man sowas mal hat, nicht mit Angst zu reagieren, sondern tatsächlich in den Kontakt zu gehen und vielleicht nicht unbedingt nochmal 3 Schritte drauf zugehen, aber einfach zu fragen oder damit irgendwie eine Frage zu stellen und ja, wer bist du? Geht's dir gut? Kann ich dir helfen? So, oder kannst du mir bei was helfen?
Ja.
Ja, das schaffe ich leider viel zu wenig, weil es schon eher selten passiert und dann auch in Situationen, wo man sich so denkt, so, nope. ja, aber das sind so diese kleinen extremen Peaks, die manchmal so kommen in der Praxis, wenn es mal nicht gerade irgendwelche langweiligeren Manifestationen sind, die dann trotzdem gut funktionieren, aber wo man dann sagt, so, schön, dass es passiert ist, aber war jetzt nicht so dramatisch, war jetzt nicht so legendär.
Ja, man kennt. Und abschließend die letzte Frage: Was ist dein Pro-Tipp so für Praktizierende oder Beginner?
Ja, ich würde sagen, mein Pro-Tipp im Bereich Intuition. Und zwar finde ich sehr lohnenswert, wenn man die Intuition als Wesenheit behandelt, als Teil von sich und als, ja, wie eine, ja, personifiziert fast schon. Und das bringt insofern was, dass man halt da auch irgendwie einen Kommunikationschannel irgendwie eröffnet und die Intuition nicht so als so ein weird Quarks irgendwie, ja, begegnet, sondern die tatsächlich nutzt und auch sowas wie Feedback gibt, wenn so ein intuitiver Impuls kommt und man sagt, Dankeschön dafür, also halt als ob es die freundliche, nette Stimme in deinem Kopf ist, die dir halt einen Ratschlag gibt und halt erstmal danke für den Rat und dann kannst du ja auch immer noch entscheiden, ob du es befolgst oder nicht, weil ganz oft ist man ja auch in der Situation, wo man sagt, ah, ob ich jetzt diesen riesigen Vertrag mit der Lebensversicherung zu diesen Konditionen abschließe oder nicht, ob da meine Intuition jetzt da so viel zu tun haben sollte oder man sich das in dem Moment zutraut und sagt, das ist mir zu risikoreich, dass man das auch einfach kommuniziert, weil das ist ja komplett okay. Wenn man sagt, das ist danke für den Impuls, aber das ist jetzt gerade nicht, was mir hilft, ich würde jetzt gerne eher rational rangehen, dass man das dann auch kommuniziert und sagt, danke, aber jetzt passt gerade nicht und ich behalte es aber im Hinterkopf und und wir schauen, was draus wird. Und wir brauchen dann auch keine Hard Feelings zu haben, wenn es dann doch so gekommen ist und man sich dann irgendwie selbst fertig machen würde, weil man nicht drauf gehört hat, sondern man hat bewusst die Entscheidung getroffen. Und das ist ganz oft, glaube ich, warum Leute sagen, ich will meiner Intuition mehr vertrauen und so, erstmal das wahrzunehmen und zu sagen, das ist jetzt ein Impuls, den ich habe. Und dann ganz bewusst eine Entscheidung zu treffen, ob ich das jetzt mache oder nicht. Und dann ist es auch leichter, dann damit umzugehen, weil man dann auch einen Lernerfolg hat. Und dann im Nachhinein sagen kann, ja, das wäre gut gewesen, wenn ich dem gefolgt wäre, oder nee, wäre nicht gut gewesen. Und darum. Und dann auch dieses Feedback zu geben, diese Auswertung, dieses diese Nachbesprechung, dieses Briefing, am Ende nochmal mit dieser kleinen Stimme und zu sagen, nee, schau mal, das und deswegen, und ich glaube, ich weiß, warum du das so gesehen hast, weil ich sehe die Intuition eigentlich als Pattern Recognition an, also einfach die unbewusst ganz viel Informationen aufnimmt und die dann effizient, energieeffizient umsetzt, sodass wir nicht diese ganzen kombinatorischen Sachen im Kopf haben brauchen, sondern nur das Ergebnis. Also nicht Sherlock Holmes-mäßig, das und deswegen und da und die Schuhe sind so und dann bist du durch Matsch gelaufen und das ist nur da und da und diese Straße ist nur hier und dann kann es nur da und daher kommen. Sondern, dass man einfach halt direkt von den Hinweisen hin zu dem Ergebnis springt und deswegen das halt oft so irrational sich anhört, weil man denkt, wo kommt das jetzt her? Das kommt so aus dem Nichts, weil man halt in dem Moment keinen Zugriff hat auf die Kombinationsprozesse, auf die Kausalketten, die das Unbewusste da denkt zu sehen. Und manchmal ist es halt auch falsch. Und dann gibt man halt Input und sagt, ich verstehe, glaube ich, warum du das so gedacht hast, aber hier, das sind die Infos, die wir hatten. Und in Zukunft wäre das, glaube ich, schlauer, das so zu deuten. Und so kann man, glaube ich, eine gute Beziehung zu diesem Teil in sich aufbauen, intuitiv Entscheidungen zu treffen und da mehr in Tune zu sein mit sich selber.
Ja, mega. Kann ich genauso zustimmen einfach. Und eine gesunde Mischung einfach aus Selbstverantwortung, die Vision einfach zu finden. Ja, ich danke dir, dass du heute hier warst. Es war mir ein Fest.
Vielen Dank. Mir auch, Lola.
Wenn ihr das jetzt gehört habt, dann werdet ihr nächste Woche mein Interview auf Englisch erwarten dürfen, wo ich so einige Truth Bombs auch zum Thema, ja, also gleiche Fragestellungen, die wir durchgespielt haben und dann eben droppe und dann erfahrt ihr auch so von meiner Seite aus mal, was so in meinem Kopf schwirrt und was ich schon so durchlebt habe und bis hin zu einem wirklich sehr intensiven Traum, der mir mal was vorausgesagt hat. Ich danke, dass du heute hier warst. Es war mir wie immer ein Fest.
Vielen, vielen Dank.
Ihr findet uns natürlich auch in den Shownotes, wo ich euch die ganzen Links dann lasse. Da könnt ihr mit uns arbeiten und anschreiben, folgen. Ihr kennt das ganze Spiel. Ja, in diesem Sinne, wo auch immer ihr gerade in der Welt seid, zuhört, eingetuned habt, eingeschaltet habt, hoffentlich noch mehr Folgen auch jetzt anhören oder Bock habt, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Nacht, wie auch immer. Und hören uns das nächste Mal beim Truth or Dare Podcast. Tschüss!
Be safe. Bye.